Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Seit Wochen nutzen wir die Corona-Zeit, um die Wohnung zu streichen, den Kleiderschrank aufzuräumen, den Keller auszumisten, neue Kochrezepte auszuprobieren, spazieren zu gehen und lustige Videos zu verschicken. Aber was machen die, die das nicht können? Alte Menschen, Alleinstehende oder Menschen, die um ihren Job fürchten und voller Angst sind, denen nicht nach lustigen Videos zumute ist. Wie können wir mit dieser Krisenzeit so umgehen, dass sie uns auch für künftige Krisenzeiten stark macht? Und wovon hängt es ab, ob wir verzagt sind oder optimistisch? Darüber reden wir heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen und mit unseren Gästen. Der Diplompsychologin Dr. Eva Vlodarek, die sagt, es liegt an uns, ob wir die Isolation als Folter oder als Chance zur Weiterentwicklung sehen. Schönen guten Morgen nach Hamburg.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Und zu Gast ist auch der Neurowissenschaftler und Resilienzforscher Professor Raphael Kalisch von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der in diesen Zeiten die drei großen Ps empfiehlt. Positiv, positiv, positiv. Herzlich willkommen, Herr Kalisch.
Ja, guten Morgen, Frau Steinhauer.
Herr Kalisch, Resilienz ist ja so der Fachbegriff, mit dem sehr viele hantieren. Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, Der resiliente Mensch. Und ich fasse Ihre Forschung mal so zusammen. Resilient sein heißt nicht krank werden trotz Stress. Stimmt das so oder was bedeutet Resilienz?
Ja, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Ich hoffe, das ganze Buch lässt sich nicht in dieser einen Phrase zusammenfassen. Aber nee. Ja, es geht darum, dass man eben keine stressbedingte Erkrankung entwickelt. Also wir reden von Angsterkrankung, wir reden von Depressionen, wir reden von einer posttraumatischen Belastungsstörung beispielsweise, obwohl man eben starken Widrigkeiten des Lebens ausgesetzt war. Das heißt, Resilienz ist für uns ein Ergebnis sozusagen, ein positives Ergebnis, das wir sehen. Und dann können wir fragen, was hat denn zu dem Ergebnis geführt? Was sind die Mechanismen, was sind die Faktoren, die dazu beitragen, dass man trotzdem gesund bleibt.
Also es geht darum, sich Widrigkeiten anzupassen. Wie messen Sie das denn, ob ein Mensch das kann? Also welche Maßstäbe legen Sie da an?
Naja, es geht eventuell gar nicht nur darum, sich Widrigkeiten anzupassen. Man kann ja eventuell auch Dinge verändern. Also es gibt letztendlich beide Herangehensweisen. Und je nach Situation ist vielleicht die eine oder die andere. Ich versuche, was zu verändern an der Situation oder ich passe mich der Situation an. Die sinnvollere oder die erfolgversprechende, das hängt wahrscheinlich auch von der Person selbst ab. Wir messen immer wieder in unseren Probanden und Versuchsteilnehmern, Teilnehmerinnen die psychische Gesundheit über längere Zeit. Wir messen, erfassen dann auch immer wieder über Abfragen, welchen Widrigkeiten sie ausgesetzt waren und können dann letztendlich Menschen untereinander vergleichen, wie resilient, also wie widerstandsfähig sie am Ende gewesen sind gegenüber diesen Widrigkeiten oder Stressoren, wie wir sagen. Und dann messen wir eben noch eine Reihe ganz verschiedener anderer Dinge. Das geht von Hirnfunktionen bis zu Selbsteinschätzungen und vielen anderen Dingen, um zu sehen, was denn beigetragen hat oder was vielleicht sogar ursächlich war dazu, dass man gesund geblieben ist.
Sie haben aktuell einen Corona-Fragebogen entwickelt, zu dem wir übrigens auf unserer Homepage verlinken. Was interessiert Sie da? Welche Fragen stellen Sie?
Ja, da geht es uns erstmal wieder darum, die Leute zu bitten, einzuschätzen, ob sich ihre psychische Gesundheit in den letzten 2 Wochen verändert hat durch die Krise. Dann bitten wir sie anzugeben, was sie denn tatsächlich betroffen hat. Das macht ja eventuell einen großen Unterschied, ob man jetzt um seinen Arbeitsplatz fürchtet, ob man eventuell sozial isoliert ist oder ob man vielleicht an der Front kämpft und versucht, infizierten Menschen das Leben zu retten. Das sind ja eventuell ganz unterschiedliche Stressoren. Könnten noch viele andere nennen, die wir da abfragen. Ja, also wie gehe ich jetzt zum Beispiel mit der Kinderbetreuung um, wenn ich jetzt im Homeoffice bin und so weiter und so weiter. Und dann können wir letztendlich aus diesem Verhältnis bilden, wie schwer sind Menschen mental, psychisch betroffen versus was hat sie denn tatsächlich umgetrieben in dieser Zeit an Stressoren? Mit was waren sie denn tatsächlich belastet? Und daraus können wir dann einigermaßen ihre Resilienz einschätzen. Zusätzlich fragen wir dann eben, das ist eigentlich das Wichtigste, welche Strategien wenden Sie denn an, vor allem welche Denkstrategien, um mit der Situation klarzukommen? Also das ist eigentlich unsere große Frage. Wie kommen Sie mit dieser Krise, mit der Situation klar? Wir möchten eigentlich davon den Teilnehmerinnen und Teilnehmern lernen, um dann eventuell die erfolgreichsten Bewältigungsstrategien eben auch als Empfehlungen der Öffentlichkeit an die Hand zu geben.
Und Sie freuen sich natürlich über möglichst viele Menschen, die da mitmachen. Wie sind so die Rückläufe nach 2 Wochen?
Ja, wir haben jetzt, ich glaube, wir sind knapp an den 10.000. Das hört sich erstmal schon sehr viel an. Das erfreut uns auch sehr. Mhm. Wir brauchen aber idealerweise noch viel mehr. Eigentlich möchten wir wirklich, dass das so eine große Bürgerstudie wird, sogar auf europäischem Maßstab. Wir fragen ja in ganz Europa, wir fragen sogar in der ganzen Welt. Wir haben Chinesisch, wir haben Portugiesisch und viele andere Sprachen der Welt in unserer Umfrage drin. Der Punkt ist einfach der, es kann ja sein, dass unterschiedliche Gruppen eben unterschiedliche Strategien anwenden und mit unterschiedlichen Strategien erfolgreich sind. Es gibt vielleicht Dinge, die bei jüngeren Menschen anders funktionieren als bei älteren Menschen. Mhm. Menschen, die unterschiedlich belastet sind, wenden vielleicht unterschiedliche Bewältigungsstrategien an. Und solche Gruppenvergleiche, auch zwischen Arm und Reich beispielsweise, können wir nur mit sehr großen Fallzahlen und vielen Probanden rechnen.
Frau Vlodarek, das ist natürlich auch Ihr Thema, die Strategien. Sie waren jahrelang als beratende Psychologin bei der Zeitschrift Brigitte tätig, haben sich in Ihren Büchern mit Themen wie Einsamkeit und Glück beschäftigt, aber auch mit der Kraft der Wertschätzung. Sie halten Vorträge, Sie geben Ratschläge. Welche Folgen hat diese ungewollte Distanz, die wir gerade aushalten müssen, für uns?
Ja, also das wirkt sich natürlich sehr stark aus. Wir sind nämlich soziale Wesen. Das heißt, wir brauchen einfach andere Menschen zu unserer Entwicklung, zu unserem Glück, zu unserem Wohlgefühl. Und jetzt auf einmal heißt es, du darfst dich nicht mehr anderen nähern oder nur sehr, sehr vorsichtig. Und das hat natürlich richtig schwere Folgen. Je nachdem auch, wie Herr Kalisch ja schon sagte, in welchen unterschiedlichen Situationen man sich befindet. Zum Beispiel Singles, die jetzt nicht mehr ihre Freunde treffen können, ältere Menschen, die einsam zu Hause sitzen, aber auch eben Familien, die zusammenhocken oder Paare, die das gar nicht mehr so gewohnt sind. Also das macht sehr, sehr viel auch in puncto Kommunikation und ja, und wie fühle ich mich überhaupt? Und von daher ist das jetzt ein wirklich ganz unglaublich und ungewolltes Experiment in puncto sozial.
Nun sagen Sie, es liegt an uns, ob wir die Krise als Chance zur Weiterentwicklung sehen oder ob wir das so als Folter empfinden. Wie kann ich zum Beispiel das Hochgefühl entwickeln und erreichen, das Sie Helpers High nennen?
Dieses Helpers High ist ja der Begriff dafür, dass wenn man anderen Menschen hilft, wenn man sie unterstützt, dass das dann auf uns selber zurückwirkt. Mhm. Und tatsächlich ist es so. Und zwar ist es so, wenn wir anderen helfen, dann bekommen wir selber ein Gefühl von Stärke. Und dann haben wir eben den Eindruck, wir können tatsächlich etwas bewirken. Und so ist im Grunde, anderen zu helfen und sie zu unterstützen, auch jetzt während dieser Krise, etwas sehr Egoistisches in Anführungsstrichen, aber im positiven Sinne, also gar nicht so altruistisch, sondern wir tun uns auch selber was Gutes, wenn wir zum Beispiel Nachbarn was zu essen kaufen, die nicht raus können, oder wenn wir jemand ermutigende Worte zusprechen. Also das zu tun, wirkt auf uns zurück und kann uns sogar glücklich machen.
Und auch Sie plädieren so wie Herr Kalisch fürs positive Denken und einer Ihrer Tipps, um aus dem möglichen Tief zu kommen, heißt, überlegen Sie, für welche 5 Dinge Sie zurzeit trotz allem dankbar sein können. Welche sind das bei Ihnen, welche 5 Dinge?
Oh, ich möchte das vielleicht einfach erst mal erläutern, warum das so wirkungsvoll ist. Und auch gleich mit dem positiven Denken. Also ich finde das sehr schwer und das möchte ich deshalb auch ein bisschen relativieren. Positives Denken in diesem Sinne bedeutet überhaupt nicht, sich die rosarote Brille aufzusetzen, ja, und dann zu sagen, naja, das wird schon alles gut und ich werde mich auch schon nicht anstecken, ich brauche keinen Mundschutz und keine Handschuhe. Das ist nicht gemeint, sondern es bedeutet, dass man das, was man jetzt erlebt, als Einzelnes einordnet und nicht denkt, das geht jetzt immer so weiter und das ist jetzt das Ende der Welt. Also das ist mir sehr wichtig, denn ich kann diese Blauäugigkeit, so, ach, das ist ja alles nicht so schlimm, ne, wird schon, das ist es wirklich nicht. Und aber es ist eben so, dass uns auch immer wieder Ängste überfallen. Mich natürlich auch, wie alle anderen auch. Dann denkt man, oh jojojo, meine Lieben, wenn die sich jetzt anstecken oder wie wird das, wenn ich keine Luft mehr kriege oder was auch immer. Und da hilft es, sich zu sagen, Machen Sie sich mal bitte 5 Dinge klar, das können ganz kleine sein, für die Sie dankbar sein können. Und ich habe mir natürlich auch überlegt, was ist das bei mir? Denn das wird bei jedem was anderes sein. Ich bin zum Beispiel sehr glücklich, dass ich noch durchatmen kann. Mir würde das sehr viel Angst machen, wenn ich keine Luft mehr kriege. Und so denke ich, ich stehe am Fenster und ich kann durchatmen. Dann, ich bin nun nicht Single, sondern ich bin verheiratet und ich bin froh, dass ich meinen Mann an meiner Seite habe. Und so wird jeder wahrscheinlich, ach ja, und dann natürlich auch noch, ich finde das einfach total schön, wenn ich morgens die Vögel höre, zwitschern höre. Und so sind das eben kleine und große Dinge, die man sich bewusst macht. Und das Interessante ist, deshalb möchte ich das den Hörerinnen und Hörern wirklich ans Herz legen, das ist nicht nur eine billige Psychoübung, sondern in dem Moment, verändert sich unser Gefühl und wir merken, es ist nicht nur alles schlimm, sondern es gibt auch noch ganz viel Gutes, auch für mich und trotz dieser Situation.
Ich habe jetzt mitgezählt, Frau Vlodarek. 3 haben Sie genannt. Durchatmen, froh sein über die Partnerschaft und die Vögel zwitschern hören. Jetzt
Ach
hätte
so,
ich gerne
ja,
noch
möchten Sie
2.
noch mehr hören? Ja, gerne, bitte.
Wenn das 5 sind, hätte ich auch gerne noch die 2 anderen, wenn Sie
Ja,
mögen.
also eins betrifft meine Arbeit. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Dr. Vlodarek Life Coaching. Und da bin ich inzwischen mit 42.000 Abonnenten und noch viel, viel mehr Zuschauern oder Usern im Kontakt. Und
Schön.
ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Möglichkeit habe, eben Menschen zu erreichen, gerade jetzt. Das ist mein 4. Und mein 5. ist total einfach. Ich habe mir einen schönen Cappuccino gemacht heute Morgen und ich bin dankbar, dass ich das genießen kann. Also Sie sehen, es ist eine wilde Mischung zwischen groß und klein.
Diese Mischung kommt von der Diplompsychologin Eva Vlodarek, die mit dem Resilienzforscher Raphael Kalisch zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, weil wir mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, ins Gespräch kommen möchten über die Frage, wie stärken wir unsere Resilienz? Hilft es Ihnen zum Beispiel, an 5 Dinge zu denken, für die Sie dankbar sind? Wenn ja, welche sind das? Oder auch die Frage, welche Wege haben Sie so in den letzten Wochen gefunden, um mit dieser besonderen Situation fertig zu werden? Welche Höhen und Tiefen durchleben Sie zurzeit? Rufen Sie uns an, unsere Gäste, Dr. Eva Vlodarek, Diplompsychologin und Coach, und Professor Raphael Kalisch, Neurowissenschaftler an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Karin Fürst ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Fürst.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Wie sind Ihre Strategien, den Krisenzeiten zu trotzen?
Ja, also worunter ich am meisten leide, da ich Single bin und auch gerade frisch umgezogen, ist ja der soziale Kontakt, der fehlt mir einfach. Ich gehe gern aus, ich bin gerne gesellig und ich habe gerne mit Menschen zu tun. Und ja, ich habe auch jetzt ein paar Hänger schon gehabt in der Krise, muss ich sagen. Und da habe ich mir einen Plan gemacht. Und zwar, ich habe mir überlegt, was brauche ich alles in meinem Leben, was mir gut tut und was mich voranbringt und was mich glücklich macht. Ja? Und da habe ich mir halt so eine Excel-Tabelle gemacht. Ich liebe Excel mit einem Plan. Also körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit, soziale Kontakte dann über Telefon oder Skype. Und auch beruflich, was mich voranbringt, was sind meine Ziele, habe mir so verschiedene Kategorien gemacht und gucke dann immer am Ende vom Tag, was konnte ich erfüllen, was nicht. Also da sind dann auch Online-Sportkurse drauf, weil ich nicht in mein Fitnessstudio gehen kann zum Beispiel. Und auch Dinge, die bisher keine Rolle gespielt hat in meinem Leben. Also ich will eigentlich wieder anfangen, Gitarre zu spielen, aber habe es noch nicht geschafft. Ja, und so gucke ich dann jeden Tag, okay, was hast du gemacht, was konntest du nicht machen, und das versuche ich dann am nächsten Tag zu erreichen, dass ich dann auch weiß, okay, das war ein guter Tag und das war mein schlechter Tag und der Tag hat mich glücklich gemacht und der nicht.
Ich finde,
Also
das ist eine
kommt,
tolle Idee,
Entschuldigung.
Frau Fürst. Haben Sie das jetzt erstmalig gemacht oder sind das zeitlebens Ihre Strategien gewesen? Excel-Tabellen mit schönen Dingen zu füllen, die Sie dann ausführen möchten? Oder ist das jetzt ganz aktuell erst gekommen, die Idee?
Sagen wir mal so, also ich sorge für mich selbst. Ich weiß, was mir gut tut und weiß, was mich glücklich macht. Aber das ist normalerweise so im Flow. Ja, also ich gehe, was weiß ich, zu meinen Lieblings-Yoga-Kursen, ich mache dies und das. Also das passiert praktisch so von alleine. Und wenn es nicht mehr passiert und mir geht es schlecht, dann merke ich das auch. Dann sage ich, okay, setz dich hin, du musst was ändern, langfristige Ziele, kurzfristige, was kannst du tun an deiner Situation? Aber so kleinteilig mache ich das nicht. Und jetzt mache ich das wirklich jeden Tag, um auch zu erkennen, was war schön. Also es ich habe ein Picknick zum Beispiel gemacht mit einem Bekannten. Da haben wir mit 2 Meter Abstand gesessen. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, keine Ahnung.
2 Meter, ja.
Oder auch ein langes Telefonat mit einem Freund in der Schweiz. Und wir waren dann ganz glücklich und haben angestoßen. Und so Dinge, um sich auch, wenn dann der nächste Tag kommt, der nicht so gut ist, wo man dann sagt, wie lange geht es noch und wie doof und meine Situation und ja, ich bin allein und so. Mhm. Dass man dann eben sagen kann, jetzt schau, stell dich nicht so an, gestern war ein toller Tag, vorgestern war auch ein toller Tag, jetzt ist halt mal nicht so toll.
Frau Wulodary.
Also, Frau Fürst, ich mische mich ein. Frau Fürst, ich bin begeistert. Sie sind wirklich also ein psychologisches Naturtalent und geben gerade das weiter, was ich auch immer sage, nämlich, dass Sie einmal eine gewisse Struktur da reinbringen, nicht? Also Ihre berühmte Excel-Tabelle, und ich liebe Listen, wo man sich mal aufschreibt, was man alles machen kann. Und auch, dass Sie die kleinen Dinge, die Sie erfreuen, mit aufführen. Also ich finde, Sie machen das ganz wunderbar und ich wünsche Ihnen, dass Sie das noch lange so durchhalten können.
Okay, jetzt möchte ich,
herzlichen Dank.
Frau Fürst, ich möchte ganz kurz noch mal nachfragen. Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, Sie hatten zwischendurch mal so ein paar Hänger. Wie haben die sich ausgedrückt? Was passierte da?
Naja, also wenn man Hänger hat, dann ist man nicht produktiv, hängt auf der Couch rum, guckt Netflix, isst Chips, kocht sich nichts Gutes und macht keinen Sport, macht kein Yoga und guckt sich 5-mal den grauen nachgewachsenen Haaransatz an und findet alles scheiße.
Ja,
so ist ein Hänger. Ja.
Herr Kalisch, und da ist ja die Frage, was die einen als Stress empfinden, wo die dann einen Hänger haben, das prallt an den anderen ab. Wann und wie wird der Umgang mit diesen Stressoren, haben Sie es vorhin genannt, gelegt?
Ja, es gibt da sicherlich für die Art und Weise, wie man mit solchen Dingen zurechtkommt, auch genetische Hintergründe. Es gibt sicherlich auch gerade Prägungen in der frühen Kindheit, beispielsweise daran oder dadurch, wie ich erlebe, wie mein Umfeld, meine Familie mit solchen Dingen umgeht, was ich in der frühesten Kindheit lerne. Aber dieses Bild vom Abprallen ist wahrscheinlich gar nicht so richtig, denn wir stellen doch in der Forschung ganz häufig fest, dass man gar nicht so sehr voraussagen kann oder sehr leicht zumindest nicht voraussagen kann, wie jemand in einer Krise oder durch eine Krise kommen wird. Also diese Vorstellung, Resilienz ist was ich habe, wie eine Art Schutzpanzer, dann prallt alles von mir ab, die scheint sich eher nicht zu bestätigen. Also eher sieht es so aus, dass viele Menschen doch dann gerade in der Krise sozusagen erst Strategien und Ansätze entwickeln, um irgendwie dann erfolgreich damit umgehen zu können. Und manchmal sind es die, von denen man dachte, ja, die kommen durch alles, die sind ja ruhig und die sind gestählt, die dann in so einer Krise einknicken. Und andere, von denen man es vielleicht gar nicht erwartet hätte, die man eher als schwach eingeschätzt hätte, entwickeln vielleicht ungeahnte Kräfte, entdecken was in sich oder kommen auf ganz kreative Ideen. Und so ein bisschen sehe ich das auch bei Frau Fürst. Also Frau Fürst hat jetzt offenbar sich in dieser Krise ganz bestimmte Strategien zurechtgelegt, ja, sich was angeeignet, sich neue Dinge überlegt, die sie so vielleicht in der Vergangenheit noch gar nicht praktiziert hat. Und das scheint bei ihr ganz gut zu funktionieren, was wiederum nicht heißt, dass man nicht auch mal Durchhänger haben kann. Das ist völlig normal und gilt für jeden, der irgendwie belastet ist. Resilienz heißt also nicht, ich bin wie so ein Schlachtpanzer, ja, an dem jedes Geschoss abprallt, sondern das kann durchaus ein Auf und Ab beinhalten. Nur dauerhaft schaffe ich es irgendwie, dann gesund durch die Krise zu kommen. Und es scheint mir bei Frau Fürst ganz gut zu gelingen. Und ich wäre da recht optimistisch nach dem, was Sie uns erzählen.
Frau Fürst, allerletzte Frage an Sie. Die Nummer mit der Excel-Tabelle ist jetzt nicht familiär geprägt. Sie sind nicht früher umgeben gewesen von einer Familie, die ständig Tabellen gemacht hat mit schönen Dingen.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin aber auch schon in dem Alter, wo man sich lange von seinen Kindheitsprägungen entfernt hat und da viel dran gearbeitet hat. Aber natürlich, was meine Kindheitsprägung ist, dass ich sehr früh auf mich geschaut habe. Meine Familie hat mich nicht besonders glücklich gemacht. Ich musste mich draußen glücklich machen. Also von daher, ja, aber gut. Dafür ist man dann auch schon ein bisschen älter und hat mir ein bisschen Zeit gehabt, dran zu arbeiten.
Und wir freuen uns sehr, dass Sie uns das erzählt haben, wie Sie sich glücklich machen. Dankeschön, Karin Fürst, für diesen Anruf. Und wir gehen nach Kiel, da wartet Pravas H. Heinholz. Guten Morgen.
Ja, hallo, schönen guten Morgen. Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie gut.
Oh, super gut. Moin. Schön. Ich finde erstmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an Sie und an Ihre Redaktion, dass Sie solche Sendungen machen. Es ist fulminant. Ich bin total begeistert. Denn das ist wirklich ein Thema, was wir wirklich heutzutage brauchen und was für mich auch sehr in meinem persönlichen Werdegang sehr wichtig gewesen ist, zu dieser Resilience zu kommen. Ich drücke das gerne in Englisch aus. Ich hatte Ihrem Kollegen in der Redaktion ja gesagt, dass ich Lach-Yoga mache.
Lach-Yoga, ja.
Lach-Yoga, ja. Das ist eine seit 25 Jahren anwachsende Bewegung, die aus Indien gestartet ist. Und dort hat ein Doktor festgestellt, dass das Zwerchfell, was ja jeder von uns hat, eine ganz wichtige Funktion für unseren körperlichen Organismus hat. Also doppelt gemobbelt, jetzt Entschuldigung. Aber also für mich ist es Wahrheit geworden, wie für ganz viele Hunderttausende, Millionen anderer Menschen auf dieser Erde, dass das Lachen, und das kennen wir in unserer Kultur in Deutschland, wir sagen, Lachen ist die beste Medizin. Mhm. Lach-Yoga ist eine Praxis, für die man sich entscheiden kann. Das ist tatsächlich eine ganz große Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Und schlussendlich, worum wir hier alle reden, geht auch um Gelassenheit, gelassen sein können. Und dahin führt mich die Resilienz.
Und das machen Sie auch täglich. Das Lach-Yoga ist eine tägliche Übung, die Sie schon seit langem machen.
Ja, ich mache das jetzt seit circa sechs Jahren. Mhm. Da hat das angefangen und dann bin ich langsam vom Trainer hin, dann habe ich mich zum Lehrer entwickelt und mache normalerweise hier in Kiel einmal in der Woche einen Lach-Yoga-Treff für Menschen, die Lachen wollen. Und jetzt, wo diese Kontaktsperren sind und wo diese Zeit dieses Covid-19-Virus ist, mache ich das tatsächlich über Skype-Konferenzen bei mir zu Hause und habe dadurch soziale Kontakte. Also die neuen Kommunikationstechniken sind da schon sehr brillant und einfach für mich ein Segen. Ich komme aus einer Zeit, wo wir das alles nicht hatten. Ich bin 1958 geboren und ja, also ich bin wie viele andere der festen Auffassung, dass Lachen das Immunsystem stärkt. Mhm. Und das ist im Moment sehr gefragt in dieser Situation.
Ich danke Ihnen sehr, Heinholz, für diesen Anruf aus Kiel und für einen wunderbaren Tipp. Lach-Yoga, mit Lach-Yoga den Krisenzeiten trotzen. Seit Karneval erleben wir eine besondere Zeit, die wir so noch nie erlebt haben, weil wir plötzlich wegen der Ausgangsbeschränkungen in der Familie oder in der Partnerschaft jeden Tag aufeinander hängen. Ob wir uns dabei gepflegt auf die Nerven gehen oder das Beste daraus machen, indem wir zum Beispiel zusammen kochen, backen, spielen, reden, das hängt davon ab, wie wir überhaupt im Leben mit Krisenzeiten umgehen. Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Und welche Methode da Helena Henning verfolgt, das erfahren wir jetzt. Schönen guten Morgen, Frau Henning.
Schönen guten Morgen.
Hallo Frau Henning. Welche Methode legen Sie denn an in Krisenzeiten?
Ich habe gerade gehört über Yoga und ich höre sehr gern Morgenandachten. Und da höre ich immer wieder, wir sind in der globalisierten Welt und die Stimmen der Weltreligionen, der Religionen, können uns dienen als Erfahrungsschatz. Und zu diesem Erfahrungsschatz gehört für mich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der wird dann im Neuen Testament noch vertieft, wenn Jesus sagt, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Mhm. Und das heißt ja dann auch, dass beide Seiten, der Geber und der Empfänger, durch dieses Tun, das ist ja ein ganz großes Wort, aber doch sozusagen mit der Ewigkeit verbunden sind.
Beherzigen Sie das denn, Frau Henning? Frau Henning, mich würde interessieren, ob Sie das beherzigen. Das ist ja ein unheimlich schöner Ansatz, aber es ist auch ein hoher Anspruch. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und tu dem Gutes. Versuchen Sie das so zu leben?
Das ist für mich das Wunder. Mhm. Ich gehöre zu den ganz Hochaltrigen. Ich bin 89 und ich muss zum Arzt mit dem Regionalzug fahren. Und da habe ich jetzt durch Jahre immer dieselbe Erfahrung. Also ich stehe da krumm und schief mit Arthrose und weiß ich was am Bahnsteig. Ich könnte nicht allein einsteigen. Und immer hilft mir jemand. Und einmal war ich allein am Bahnsteig, hat einer mich durchs Fenster gesehen, ist angerannt gekommen und hat mir auch geholfen. Und das sind ganz verschiedene Menschen. Es können junge Männer sein mit grün gefärbten Haaren und mittelalte Frauen und wer auch immer. Und ich erfahre das immer als einen ganz tiefen Moment. Mhm. Dieser Augenblick der Gegenseite, also das ist gegenseitig. Der Helfer und ich, wir beide gehören dann also in einen ganz guten Moment hinein.
Wie schön, dass Sie diese Erfahrungen machen. Und da, Eva Vlodarek, interessiert mich überhaupt die Rolle, die Religionen spielen bei der Bewältigung von Krisen.
Ja, also da haben gerade die Religionen eine ganz große Aufgabe. Ich als Pastorentochter kann da sogar auch noch ins Detail gehen, wenn es sein muss. Also es ist nämlich so, dass in dem Moment, wo ich einen positiven Glauben habe, jetzt egal aus welche religiöse Richtung das ist, da wächst mein Vertrauen ins Leben. Also ich habe das Gefühl, ich bin nicht nur irgendwie ein kleines Blättchen im Wind, sondern ich habe eine Bedeutung und ich werde gesehen, also jetzt im Sinne von der göttlichen Macht. Das bedeutet aber, dass es ein positiver Glaube sein muss, ein unterstützender Glaube. Es gibt nämlich ja genauso gut auch eben den Glauben, wie es zum Beispiel die Evangelikalen in den USA haben, die dann so etwas wie Corona oder überhaupt Schicksalsschläge als Strafe Gottes sehen. Also das ist natürlich verheerend und macht es noch dreimal schlimmer. Mhm. Aber eben dieser ein positiver Glaube kann sehr, sehr förderlich und sehr unterstützend sein. Man denke auch nur an unseren Psalm, der Herr ist mein Hirte. Also da fühlt man sich ja schon richtig geborgen, wenn man sowas nur liest. Von daher finde ich die Idee von Frau Henning oder das, was Frau Henning macht, dass sie eine Morgenandacht hört und sich damit Trost zusprechen lässt oder auch eben Ideen, wie man den Glauben leben kann, finde ich sehr positiv.
Herr Kalisch, wie sind Ihre Forschungen in puncto Religion und Resilienz?
Ja, zu dem Thema habe ich nicht empirisch geforscht, sondern sozusagen nur an mir selbst. Und ich würde das, glaube ich, auch einfach aus dem gesunden Menschenverstand heraus absolut unterstreichen. Wir reden in unseren Theorien immer sehr gerne von diesem Begriff der Bedrohung. Ja, jeder Mensch hat irgendwelche Ziele, Wünsche, Bedürfnisse. Und wenn die bedroht sind, wenn er glaubt, sie seien bedroht, dann ist das ein Stress, dann löst das Stress aus, dann ist das ein Stressor und das löst dann eine Stressreaktion, Angst, Furcht, Wut, andere Dinge aus. Je mehr ich davon habe, je stärker das ist und mich durch mein Leben beherrscht, desto größer ist die Gefahr, krank zu werden. Das will ich also vermeiden, möglichst Dinge, die eventuell gar keine Bedrohung darstellen, als Bedrohung zu bewerten. Und jetzt bietet mir natürlich zum Beispiel so ein christliches Glaubensgebäude die Möglichkeit, selbst ganz, ganz große Herausforderungen eventuell gar nicht als Bedrohung einzuschätzen. Ja, ist immer eine Frage der subjektiven Einschätzung, sogar möglicherweise als eine Gelegenheit oder was Gutes. Ja, das geht, wir sind jetzt ja in der Osterzeit, ne? Und ja. Wir erinnern uns dann an das, was Jesus durchgemacht hat und nach ihm die Apostel, die mit einem Lied auf den Lippen sich von Löwen haben zerreißen lassen oder ans Kreuz binden lassen. Das ist natürlich für die allermeisten von uns wahrscheinlich das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, die maximale Bedrohung. Und jetzt erleben wir tatsächlich Menschen, und es gibt davon ja viele Berichte, die selbst auch aus unserer Zeit, die selbst so etwas gar nicht als eine Bedrohung einschätzen. Jetzt kann man sagen, sie sind eventuell verrückt oder unterliegen einer Illusion, aber wenn wir so metaphysische Gewissheit darüber hätten, was denn wahr ist und falsch in all diesen Fragen, dann wäre es vielleicht einfacher, die haben wir nicht. Und wir sehen Menschen, die auf erstaunliche Weise, auf ganz, ganz erstaunliche Weise mit solchen außergewöhnlichen Situationen zurechtkommen. Deswegen ist dann Religion natürlich auch ein Erfahrungsschatz, wie Frau Henning ja gesagt hat. Ja, mhm. Wir können dann auch in jetzigen Situationen zum Beispiel an solche Menschen denken, uns von denen ermutigen lassen und uns ein Beispiel geben lassen.
Frau Henning, ich bin mir sicher, die österlichen Morgenandachten, die werden ganz sicher sehr inspirierend sein. Danke Ihnen sehr für den Anruf aus Meinersen. Und wir gehen zu Gabriele Braun, die wartet in Bielefeld-Sennestadt. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Braun, wie trotzen Sie den Krisenzeiten Ihres Lebens, wenn Sie die denn kennen? Die kennt jeder.
Ja, genau. Vor allen Dingen kenne ich auch persönliche Krisen und arbeite inzwischen in einer psychiatrischen Klinik als Genesungsbegleiterin. Das heißt, aus eigener Betroffenheit habe ich eine Fortbildung gemacht dazu und bin da auf dieser Fortbildung auch auf Recovery gestoßen und beteilige mich inzwischen auch an einem Recovery College, was sich hier in OWL gegründet hat. Leider sind wir natürlich im Moment gezwungen, das nur online zu machen, weil wir nicht persönlich das machen können, ist ja mit den Abstandsregeln nicht zu machen.
Jetzt muss ich sofort mal fragen, was lernen Genesungshelferinnen und Helfer in einem Recovery-Seminar?
Nein, Recovery ist eine Haltung, sage ich mal, die wir in unserer Fortbildung als Genesungsbegleiter gelernt haben. Und daraus hat sich auch eine richtige Bewegung entwickelt, die inzwischen in manchen Psychiatrien schon weiter fortgeschritten ist, in manchen noch nicht.
Ja.
Und die wir aber hier an der Klinik, an der ich arbeite, zum Beispiel in einer Gruppe anbieten, die natürlich im Moment auch nicht stattfinden kann, weil wir nicht so viele Patienten in einen Raum stecken dürfen.
Wie helfen Sie denn Menschen, auch wenn die jetzt weiter auseinander sitzen oder liegen, wie helfen Sie Menschen beim Genesen? Wie helfen Sie Menschen beim Gesundwerden?
Ja, indem ich versuche, diese Recovery-Prinzipien, die das erste Mal ist eine Verbundenheit, also eine Verbindung zu schaffen. Die besteht zum Beispiel darin, dass ich eben aus eigener Betroffenheit mehr in Augenhöhe mit jemand sprechen kann, der gerade sich in einer Krise befindet und ihm auch Hoffnung geben kann, weil ich ja selbst das überwunden habe und jetzt so dastehe.
Mhm. Also Verbindungen schaffen ist das eine. Was sind sonst noch so Parameter bei Recovery?
Ja, der nächste Parameter ist sozusagen eine neue Identität auch zu finden.
Wie findet man als kranker Mensch eine neue Identität? Das ist ja groß.
Genau, ja, es ist ja sowieso in einer Krise, wird ja so viel in Frage gestellt, was wir ja in dieser Krise jetzt von außen auch so bemerken. Und dieses sich selbst in Frage zu stellen, aber wieder dann durch die Hoffnung, die man geschöpft hat, vielleicht auch sich neuen Dingen zuwendet oder Dingen, die einem helfen, so wie die Ärzte da mit ihren Listen, das fand ich super.
Schön, ne? Ja.
Das versuchen wir eben auch, dass die dass wir verschiedene auch Strategien an die Hand bekommen, was wir denn anders machen könnten, eben um das Ganze zu verbessern.
Frau Vlodarek, ist Ihnen das vertraut mit Genesungshelfern, die Arbeit?
Nein, also der Begriff Recovery ist mir fremd, aber das, was Frau Braun beschrieben hat, das ist natürlich das, was auch in Therapien eingesetzt wird, nicht? Dass man eben auf Augenhöhe mit den Klienten oder Patienten kommuniziert und dass man eben auch versucht, ihnen neue Sichtweisen, also mit ihnen zusammen neue Sichtweisen zu entwickeln, was man auch als neue Identität dann bezeichnen kann. Also das sind schon sehr wichtige Schritte.
Herr Kalisch.
Ja, also wir haben jetzt schon einige Anregungen gehört. Mhm. Ich fand die alle sehr spannend und sehr interessant. Und es ist ganz sicher so, dass für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen, Identitäten auch ganz unterschiedliche Dinge nützlich und sinnvoll sind. Deswegen ist es ja auch so interessant, viele verschiedene Anregungen zu hören, aus denen man sich dann vielleicht auch was aussuchen kann. Und dennoch, denke ich, kann es eventuell auch Sinn machen, sich zu fragen, ob es denn sowas wie einen gemeinsamen Nenner gibt. Ob also letztendlich das alles doch verschiedene Wege sind, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Und ich denke, am Ende geht es doch immer darum, ich sehe eine mögliche Herausforderung für mich, eine mögliche Bedrohung für meine Ziele, Bedürfnisse und hilft mir die Methode jetzt, diese Bedrohung eventuell positiver anders einzuschätzen. Also wenn wir von positiv reden, Frau Vlodarek hat es ja auch nochmal gesagt, geht es uns jetzt nicht darum, eine echte Bedrohung nicht zu sehen. Es geht nicht um Verharmlosung oder Bagatellisierung oder blinden Optimismus, sondern es geht darum, die Situation zunächst mal realistisch einzuschätzen, dann aber auch zu versuchen, das Beste draus zu machen, zu sehen, welche Bewältigungsmöglichkeiten habe ich, gibt es eventuell neben den negativen Aspekten auch noch positive Aspekte, kann ich eventuell in mir irgendwelche Kräfte entdecken, um mit der Situation umzugehen. Also vereinfacht, wie kann ich jetzt aus der Situation das Beste machen? Und mir scheint, dass letztendlich alle diese verschiedenen Ansätze im Prinzip diesen Krisenbewältigungsprozess, dieses das Beste aus der Situation machen, in verschiedenen Situationen fördern.
Also ich möchte da auch gerne noch mal etwas betonen, also anknüpfen an das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Kalisch. Ich halte es für ganz wichtig, dass man am Anfang die Realität akzeptiert, so wie sie ist. Das absolut, ist für mich die Basis, auf der man etwas verändern kann. Und es wird ja oft missverstanden. Man denkt, die Realität akzeptieren würde bedeuten, dass man irgendwie passiv ist oder resigniert. Aber das ist die Basis, auf der ich dann beschließen kann, wenn ich gesehen habe, so ist es. Ich bin jetzt beispielsweise allein, ich fühle mich einsam und so weiter. Was kann ich jetzt tun, um da rauszukommen?
Wie kriegen wir es hin, Krisenmomente auszuhalten und möglicherweise sogar stärker zu werden, als wir es vorher waren? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Dr. Eva Vlodarek, Diplompsychologin und Coach, und dem Neurowissenschaftler Raphael Kalisch und Edwenia Bachschneider. Guten Morgen, Frau Bachschneider.
Guten Morgen.
Was tun Sie, in Krisenzeiten oder aus Krisenzeiten stärker herauszukommen, als Sie reingegangen sind?
Na, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich arbeite im Einzelhandel und bin so gesehen gerade wirklich an der Front. Und es ist wirklich nicht so einfach, sich da irgendwie abzugrenzen, wenn man wirklich von allen Kunden ständig hört, irgendwie das ist passiert und Corona und warum tragen sie keine Handschuhe. Und im Endeffekt, was ich jetzt nach den Wochen, die es jetzt schon ist, gelernt habe, dass man sich davon einfach wirklich abgrenzen muss, vielleicht auch nicht ständig nur die Nachrichten zu lesen, um jegliche neue Horrormeldungen sich ständig ins Gedächtnis zu rufen und auch nicht wirklich so viel darüber zu reden. Also besonders auch mit den Kunden nicht mehr wirklich auf 10-minütige Gespräche einzugehen, weil man da sonst sich persönlich einfach wirklich nicht mehr abgrenzen kann.
Was erleben Sie so bei Kunden? Also sind die eher aggressiv oder eher vorsichtig oder sind die sehr viel freundlicher als sonst?
Nee, also Freundlichkeit gibt es fast gar nicht mehr, weil normalerweise ist es ja so, man hat dann halt vielleicht mal einen unfreundlichen Kunden. Mittlerweile ist es leider wirklich so, man hat mal alle paar Tage mal einen netten Kunden. So, die sind wirklich sehr aggressiv. Es wird auch irgendwie so gesehen, ja, mal ihr im Einzelhandel, ihr seid ja eh egal, wirklich. Und ich meine, ich wurde zum Beispiel jetzt auch vor 2 Wochen schon von einer Kundin angespuckt, weil wir ein Produkt nicht da hatten, weil die Leute wirklich durchdrehen und sich auch nicht irgendwie im Klaren darüber machen, okay, ich bin jetzt zu Hause, so gut, ich habe jetzt Zeit.
Hallo.
Die aber gerade noch arbeiten, werden halt wirklich so ins Nebending gestellt. Ja, mal ihr seid ja eh egal.
Wie also, haben Sie da reagiert, Frau Bachschneider, als sie die Frau sie angespuckt hat?
Ich war sehr überrascht im Endeffekt. Ich konnte mich noch wegducken. Sie hat mich dann nur so an meiner Schürze, die ich halt in der Arbeit trage, irgendwie getroffen. Ich habe dann nur gemeint, sie haben 10 Sekunden Zeit, bis sie den Laden verlassen. Sonst rufe ich die Polizei. Sie ist dann tatsächlich aber auch gleich gegangen. Aber ich stand dann so da, okay, gut, jetzt ist irgendwie...
Wahnsinn.
Man weiß gar nicht, wie man in dem Moment damit umgehen kann.
Ja, Frau Vlodarek.
Oder damit umgehen soll, so gesehen.
Frau Vlodarek, was halten Sie von der Strategie von Frau Bachschneider? Der wir zunächst mal sehr danken müssen für Ihren Einsatz im Einzelhandel. Sage ich jetzt, glaube ich, stellvertretend für viele, viele, die uns hören.
Absolut, ich schließe mich an. Ja, ich finde es sehr, sehr richtig, dass Sie darauf achten, dass Sie nicht so sehr auf diese Gespräche eingehen. Denn es ist so, unsere Worte haben auch eine gewisse Magie, eine Auswirkung auf uns selber. Unser Unterbewusstsein hört immer mit. Und wenn wir uns ständig gegenseitig versichern, wie fürchterlich das mit Corona ist und wie schlecht es uns jetzt geht und wie schlimm alles ist, dann bewirkt das genau das, dass wir niedergedrückt sind. Und in dem Moment, wo wir uns bemühen, mal auch einen positiven Aspekt zu sehen, den es auch immer gibt, oder wo wir auch mal etwas dagegen halten und wo wir auch zusehen, dass wir uns nicht von den Reden und Worten der anderen zu sehr bedrängen lassen, da tun wir in dem Moment schon das Richtige. Also da kann ich nur sagen, weiter so, lassen Sie sich bitte nicht auf diese Art von Gesprächen ein. Und noch vielleicht noch ein Tipp für alles, was Ihnen jetzt so Schlimmes begegnet. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Es geht nicht auf Ihre Person, auch wenn das sehr schwer fällt, sich das klar zu machen, sondern das ist wirklich, das ist einfach dieser Situation geschuldet. Die Menschen sind nicht mehr so ganz sie selbst.
Hm. Frau Vlodarek, die Frau Bachschneider hat ja auch im Grunde genommen Nachrichten-Detox empfohlen. Das ist auch eine Empfehlung, die Sie aussprechen. Besser nicht, heißt das dann besser nicht zu viel Zeitung lesen, nicht zu viel Radio hören, nicht zu viel Fernseh gucken oder zumindest also, keine Corona-Sondersendungen mehr?
Genau, also die wichtigen Informationen ja, aber bitte aus seriösen Quellen. Und das reicht, wenn man einfach auf dem Laufenden ist, wie die Kurve verläuft, was man tun soll. Aber auf keinen Fall sich ganz viele Sondersendungen reinziehen, besonders nicht, wo Menschen vorgeführt werden, die also leiden, denn das nehmen wir so auf, als ob uns das selbst passiert. Es ist keine Hartherzigkeit, sich das nicht zu Gemüte zu führen, sondern es ist einfach ein ganz gesunder Selbstschutz.
Frau Bachschneider, ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihren Anruf, wünsche Ihnen Kraft und bleiben Sie tapfer. Und nochmal vielen Dank für das, was Sie für uns und für so viele andere tun im Einzelhandel. Krisenzeiten trotzen, wie stärken wir unsere Resilienz? Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Eva Vlodarek, Diplompsychologin und Coach, und dem Neurowissenschaftler Raphael Kalisch von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Und wir freuen uns über Ihre Anrufe, über Ihre Anregungen, über Ihre Fragen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Schönen guten Morgen. Seit einigen Wochen wird uns und dem Rest der Welt viel abverlangt. Aber wie kommt es, dass die einen in der Krise in die Knie gehen und die anderen stehen bleiben? Wie können wir solche Zeiten nutzen, um unsere innere Widerstandskraft zu stärken? Diskutieren Sie mit unseren Gästen, dem Neurowissenschaftler Raphael Kalisch und der Diplompsychologin Eva Vlodarek. Erzählen Sie uns, welche Strategien Sie entwickelt haben, oder aber holen Sie sich Rat unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Sie können auch eine Mail schicken an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und den Weg hat Barbara Zimmermann aus Stuttgart gewählt. Sie schreibt: Meine Mutter hat am Sonntag, den 12.04., ihren zweiten Todestag. Leider kann ich morgen aufgrund der gegebenen Situation nicht auf den Friedhof, keine Blümchen und keine Kerze für sie anzünden. Das macht mich sehr, sehr traurig und zieht mich unheimlich runter. Was kann ich tun, damit ich den Sonntag trotzdem positiv überstehe? Frau Vlodarek, eine Idee?
Ja, habe ich. Und zwar, wenn Sie nicht zum Friedhof gehen können, dann können Sie auch eine kleine, ja, ich würde mal sagen, einen kleinen Gedenkaltar bei sich zu Hause errichten. Und zwar schlage ich Ihnen ganz praktisch vor, dass Sie vielleicht ein Foto Ihrer Mutter aufstellen und eine Kerze davor anzünden und sich davor setzen und Zwiesprache mit Ihrer Mutter halten. Sie werden sehen, das wird ein ähnliches Gefühl in Ihnen hervorrufen, als ob Sie tatsächlich im Friedhof sind. Denn wir haben doch immer das Gefühl, als ob unsere Lieben noch um uns herum sind. Und ich denke mal, Sie können das sozusagen auch nach Hause holen und müssen nicht unbedingt raus zum Grab gehen. Versuchen Sie das doch mal. Also das ist etwas, was auch viele Menschen machen, die nicht rausgehen können oder deren Lieben vielleicht gar nicht bei Ihnen in der Nähe sind. Die machen das einfach zu Hause, eine Gedenkminute, Gedenkstunde, wie man es möchte.
Schöne Idee mit dem Altar. Herr Kalisch, haben Sie noch eine Ergänzung?
Nee, das möchte ich unterstreichen. Was ich hieran eigentlich ganz spannend finde, ist, wenn es mir erlaubt ist, das mal so ein bisschen zu abstrahieren, dass man hier bei einer Gewohnheit sieht, ja etwas, was vielleicht auch zur Identität dazu gehört. Ne? Ich bin es gewohnt, dies und dies zu machen, sonntags eben auf den Friedhof zu gehen. Und jetzt ist, glaube ich, hier eben auch eventuell diese Gewohnheit und damit eventuell auch ein Stück der Identität des eigenen Selbstbildes, der Vorstellung von einem selbst bedroht. Das ist möglicherweise das Problem. Ich glaube, unsere Hörerin wird wahrscheinlich zuversichtlich sein, dass sie auch anders jetzt mit dem Verstorbenen in Kontakt treten kann oder für ihn beten kann. Und ich glaube, in vielen Krisensituationen ist eigentlich eines der zentralen Merkmale, dass unser Selbstbild bedroht ist. Das ist eine der größten Bedrohungen, die es für Menschen eigentlich gibt. Und dass wir dann irgendwie versuchen müssen, daran zu arbeiten, uns vielleicht sogar ein Stück weit selbst neu erfinden müssen, eine andere Identität aufbauen müssen. Und je flexibler wir darin sind, je eher wir das können, also Dinge, die uns wichtig sind, zu behalten, aber Dinge, die vielleicht doch nicht so wichtig sind, die eher peripher sind, dann auch zu ändern, desto erfolgreicher können wir wahrscheinlich sowas dann auch bewältigen.
Ja, vielleicht darf ich das noch ergänzen und ein bisschen runterbrechen ins Praktische, nämlich, dass man sich einfach überlegt, was kann ich stattdessen tun?
Genau, ja. Und es ist dann vielleicht derselbe Wert. Ne? Es ist nur in der Form anders, aber im Inhalt letztendlich dasselbe.
Ja. Herr Kalisch, ist denn eigentlich die Bewältigung von Krisen, von Lebenskrisen auch eine Frage der Generationen und des Alters?
Ich denke schon. Also wir haben ja auch aus der Forschung durchaus Hinweise darauf, dass das erfolgreiche Durchstehen oder Überleben von Krisen einen sozusagen krisenfester macht, ja, wie so eine Art Training, das einem das Leben gewährt, unfreiwillig aus Sicht der Person. Man könnte vielleicht auch mit Nietzsche sprechen, was mich nicht umbringt, macht mich härter, aber es gibt tatsächlich so eine Art Immunisierungseffekt oder manche nennen ihn auch den Stahlbadeffekt, ein bisschen militärischer sozusagen. Und die Älteren haben das Privileg, im Allgemeinen schon mehr solcher Situationen in ihrem Leben durchgemacht zu haben. Die können eventuell einfach auf einen reicheren Erfahrungsschatz zurückgreifen als viele Jüngere. Es wird ja gerade jetzt der jüngeren Generation um die 20, 30 eher auch vorgeworfen, dass sie vielleicht nicht ganz so belastbar und krisenfest ist. Und wer weiß, vielleicht bietet ja die gegenwärtige Krise dieser Generation sogar die Möglichkeit, sich sozusagen auch ein bisschen zu trainieren.
Weil sie dadurch die Gelegenheit bekommt, überhaupt mal Krisenresistenz zu entwickeln.
Ja, man muss natürlich einfach sich selbst in Krisen erlebt haben und auch erlebt haben, dass man irgendwie da durchkommt, um eben dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein zu stärken. Ne? Wenn ich letztendlich doch recht einfach durchs Leben bisher gerudert bin und dann kommt etwas Größeres, dann weiß ich natürlich zunächst erstmal nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich hatte ja gar keine Gelegenheit. Und wenn ich dann eventuell sogar noch das Pech hatte, dass ich Helikoptereltern hatte, die wirklich alles von mir weggeschoben haben, dann muss ich das eben auf die harte Tour lernen.
Es gibt, Herr Kalisch, eine AOK-Studie, der zufolge sich Studenten mehr gestresst fühlen als Arbeitnehmer. Was macht denen denn zu schaffen, den Studenten?
Ja, das ist etwas, was mir und ich glaube auch vielen anderen durchaus Sorgen macht. Wir kennen das dann auch von Kollegen, Kinder-, Jugendpsychiatern oder Psychotherapeuten, die eben berichten, dass ihre Praxen gerade überlaufen sind, nicht gerade mit der Krise, sondern schon seit Jahren. Das ist ein anwachsender Trend. Und man muss sich natürlich fragen, woher das kommt, weil ja tatsächlich diese Generation in einem Wohlstand, einer Sicherheit aufwächst, die geschichtlich, historisch und auch weltweit einmalig sind. Daraus entsteht natürlich dann auch diese Theorie, dass eben eher die Abwesenheit von Stressoren möglicherweise dazu führt, dass uns dann schon kleine Dinge eventuell unheimlich stressen und wir eben wenig selbst, wie wir sagen, Selbstwirksamkeitsgefühl oder ganz einfach Selbstvertrauen haben. Mhm. Ich denke tatsächlich, dass es ein eventuell ein Problem der jüngeren Generation ist. Ich hatte aber, weil ich immer versuche, optimistisch zu sein, schon vor dieser Krise, die wir uns alle nicht wünschen oder gewünscht haben, die Hoffnung, dass das sich eventuell zum Beispiel mit der Klimabewegung ändert, weil ich da nämlich auch bei meinen eigenen Töchtern zum ersten Mal seit vielen Jahren überhaupt wieder gesehen habe, dass junge Menschen sowas wie ein gemeinsames Ziel entwickeln und auch ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln im Einsatz für dieses gemeinsame Ziel. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Faktor in der Krisenbewältigung. Gemeinschaft, der ich mich zugehörig fühle, hilft unheimlich, wenn ich mich vereinzelt fühle, und das gilt sicher für viele in der jungen Generation. Wenn ich mich einfach nur als einzelnen Wettbewerber fühle, dann habe ich es natürlich viel schwerer. Und meine Hoffnung ist, dass gerade für die junge Generation, aber überhaupt auch für unsere Gesellschaft als Ganzes, eventuell auch aus der jetzigen Krise, tatsächlich sowas wie ein neues Gemeinschaftsgefühl auch entstehen könnte, weil man erkennt, man kann gemeinsam etwas bewältigen und für etwas kämpfen. Hm.
Sigrid Zacharias ruft uns an aus Freiburg. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich möchte mich anschließen an dem, an das, was vorhin gesagt wurde von meiner Vorsprecherin. Und zwar gehöre ich jetzt auch schon zur Elterngeneration. Ich bin 76 mittlerweile und bin zum ersten Mal in meinem langen Leben ganz allein zu Ostern zu Hause. Was gibt mir Kraft, das gut zu bewältigen? Es gibt mir Kraft, an meinen täglichen Ritualen weiterhin festzuhalten. Also an den morgendlichen Ritualen, die jeder für sich weiß und macht. Es gibt mir aber auch Kraft, die Gottesdienste im Fernsehen anzusehen. Zum Beispiel gestern am Karfreitag war ein wunderschöner Gottesdienst aus der Dresdner Frauenkirche. Und hinterher hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt, so wie immer, am Karfreitag, wo ich mich auch immer in Schwarz kleide, jetzt das Abendmahl nehmen. Wie mache ich das? Ich bin allein. Mhm. Und ich hatte eine plötzliche Eingebung. Ich habe einen Schluck Wein in ein schönes Glas geschüttet und habe ein Stückchen Knäckebrot genommen und bin schnell nebenan zu meiner Nachbarin gelaufen. Und wir haben zusammen zwischen Tür und Angel Abendmahl genommen. Mhm. Und dann habe ich so wie immer bin ich rausgegangen und habe Blumen gepflückt und Gräser, kleine Gräser und Blümchen und Blättchen, um so wie immer meine Ostereier zu färben. Mhm. Und ich denke, dass der ganze Stress, der uns von außen überflutet, über die Medien, so wie der Herr Professor es gesagt hat, dass der uns negative Gedanken bringt. Und ich gucke auch nur noch einmal am Tag die Nachrichten, gucke mir keine Spezialsendungen mehr an, habe eine Woche vor der Karwoche an alle meine Freunde geschrieben, bitte bombardiert mich nicht mehr mit WhatsApp, ich lege eine Handypause ein.
Sehr gut.
Ich lege ein Handyfasten ein.
Ja.
Und das hat mir sehr gut getan. Ja.
Wenn ich das richtig zusammenfasse, Frau Zacharias, also so, ich habe den Eindruck, dass Sie erstmal sehr, sehr, sehr bewusst sowieso leben und dass Sie jetzt im Augenblick sich auch so sehr, so wunderbar am Normalen festhalten und sich einfach nicht verrückt machen lassen.
Genau, an dem, was ich immer gemacht habe. Das, was ich immer zu Ostern gemacht habe, auch wenn ich jetzt ohne meine Töchter und ohne meine Enkelkinder sein muss. Aber ich habe Ostergebäck gebacken, ich habe Osterputz gemacht, ich habe die Wohnung geschmückt, ich habe Wiedersehen gefeiert mit meiner ganzen Osterdeko. Und ich denke, das gibt mir Kraft. Schön. Und wenn ich den blauen Himmel und die aufwachende Natur sehe, ja, es ist einiges anders. Aber das ist nicht alles anders. Ja. Es ist auch einiges so wie immer. Und ich denke, unsere guten Gedanken helfen uns. Und unserem Herrgott zu danken, hilft uns auch.
Überhaupt dankbar zu sein, da sind wir wieder bei Frau Vlodarek, weil sie ja dafür plädiert, dass man sich 5 Dinge ausdenkt, für die man dankbar ist. Frau Vlodarek, was ist Ihnen gerade so durch den Kopf gegangen, als Sie Frau Zacharias zugehört haben?
Ja, also ich fand das wunderschön und ich finde es auch sehr richtig, das Stichwort ist ja Rituale und bei dem zu bleiben, was man gewohnt ist. Soweit das möglich ist, finde ich das ganz wunderbar, weil das auch, das hat ja auch mit Identität zu tun. Das ist unsere Identität. Und das ist unser Leben. Es ist zwar ein bisschen zweischneidig, ich denke mal, da treffe ich mich mit Herrn Kalisch, dass wenn man dann ein Ritual nicht einhalten kann, dass man dann vielleicht auch betrübt ist. Aber wenn man es so macht wie Sie, Frau Zacharias, dass Sie einfach an dem festhalten, was Ihnen bisher Freude gemacht hat und was Sie umsetzen können, dann finde ich das ganz großartig und ist auch ein sehr guter Tipp.
Frau Zacharias, vielen Dank für diesen Tipp aus Freiburg. Wir legen noch einen hinterher. Per Mail ist er gekommen von Wolfgang Wesenberg. Er schreibt, ich versuche es christlich-liturgisch. Morgens Bibel lesen, beim Abendläuten Gebet und Vater Unser. Vor dem Aufstehen Entspannungsübung, vor dem Schlafengehen 2 Glas Wein. Eine ideale Kombination, würde ich sagen, in jeder Hinsicht genuss- und geistreich. Danke. Wir reden heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur darüber, wie es kommt, dass die einen die Krisen besser wegstecken als die anderen und wollen in dem Zusammenhang natürlich ihre Maßnahmen und von ihren Methoden erfahren. Lena Weggartner in Bamberg hat hoffentlich eine schöne Methode. Schönen guten Morgen, Frau Weggartner.
Hallo.
Grüße Sie. Wie gehen Sie in Krisenzeiten mit diesen Zeiten um? Was machen Sie?
Also ich würde da erstmal kurz erklären, was die Krise aktuell für mich bedeutet, weil man dann vielleicht auch verstehen kann, wie ich damit umgehe. Also ich arbeite als Physiotherapeutin hier in Bamberg und für die Physiotherapeuten ist es aktuell eine Zeit, wo man sich wirklich sehr im Stich gelassen fühlt von der Politik. Also wir sind als systemrelevant eingestuft worden, bekommen aber überhaupt keine Förderung in dem Sinn und sind da sehr auf uns allein gestellt. Manche Praxen haben auch kaum noch Patienten, weil die meisten absagen, weil sie Angst haben, dass sie sich anstecken. Und andere Praxen wiederum haben dann doch noch Patienten, gerade viele frisch Operierte, die noch eine Nachsorge bekommen müssen. Aber die Schutzausrüstung müssen wir uns selber auf dem freien Markt irgendwie organisieren.
Haben Sie eine eigene Praxis, Frau Weggartner, oder sind Sie angestellt?
Ich bin angestellt in der Praxis. Genau. Und also am Anfang, die erste Reaktion war einfach nur, dass ich mich furchtbar geärgert habe. Also und durch diesen Ärger auch versucht habe, dann Petitionen zu schalten. Wir haben alle E-Mails an die bayerische Staatsregierung geschrieben, um da irgendwie auf die Situation aufmerksam zu machen. Und es ist halt nie was zurückgekommen. Und dann habe ich angefangen, irgendwann aufzuhören, mich zu ärgern. Und das war jetzt so meine Strategie, dass ich dann irgendwann gesagt habe, mein Gott, ich habe es probiert, ich kann irgendwie nichts an der Situation ändern und ich muss jetzt versuchen, mit dem zu arbeiten, was ich habe. Ich wasche die Masken, die man hat und versuche, die mit kochendem Wasser dann irgendwie zu bearbeiten und dann zieht man die halt 2 Wochen lang an und man nimmt das positive Feedback von den Patienten, die kommen, dass man für diese Leute zumindest wichtig ist und das ist so der aktuelle Stand, wie man da versucht, damit umzugehen und man ärgert sich nicht mehr über das, was die Politiker entscheiden und die uns irgendwie vergessen haben, sondern man konzentriert sich dann halt auf die Arbeit, die man vor Ort macht.
Ich finde das ganz enorm, Frau Weggartner, dass Sie nicht das Handtuch geworfen haben, sondern dass Sie gesagt haben, ich mache jetzt trotz allem weiter. Kam das aus Gesprächen mit Freunden heraus oder war das so der eigene Antrieb? Wer hat Sie dabei unterstützt?
Also wir haben uns im Kollegium gegenseitig unterstützt mit Ideen, wie wir das jetzt auch meistern können. Also die einen haben halt selbstgenähte Masken gebracht, die man dann selber auch gut waschen kann und die dann für alle bereitgestellt. Und dann auch von meiner Chefin her ist die Kommunikation da auch sehr direkt und wie wir das jetzt alles versuchen zu handhaben. Also eher so im Kollegiumkreis haben wir uns da unterstützt.
Herr Kalisch.
Ja, ich finde das ganz toll und auch ganz spannend. Also was ich bei Frau Wegartner sehe, ist ja, dass sie sich zusammenschließen. Ne? Sie haben eben das nicht versucht, ganz einzeln durchzustehen, sondern sie sind im Kontakt mit Menschen, sie beraten sich und sie helfen sich gegenseitig. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn es einem irgendwie gelingt, was wir aus vielen Untersuchungen wissen, was unheimlich hilfreich ist. Ich habe auch vorhin schon von diesem Gemeinschaftsgefühl gesprochen, das sich jetzt wahrscheinlich bei Ihnen sogar noch stärker ausgebildet hat, in Ihren Kreisen, könnte ich mir vorstellen. Und dann ist es jetzt so ein klassisches Dilemma, was Sie auch beschreiben, oder so eine Frage, die sich ja immer stellt in Krisensituationen: Soll ich jetzt versuchen, was an der Situation zu verändern? Oder fahre ich besser, indem ich die Situation akzeptiere? Diese Frage ist nie so allgemein zu beantworten. Manchmal ist es vielleicht tatsächlich besser, ich gehe auf die Barrikaden, ich kämpfe, ich mache irgendwas. Ich kann in Ihrem Fall nicht beurteilen, wie aussichtsreich das ist und ob es sich diese Energie lohnen würde. Manchmal ist es dann wirklich auch besser zu sagen, ich bringe diese Energie nicht auf, sondern wie Sie jetzt entschieden haben, ich akzeptiere die Situation, versuche das Bessere daraus zu machen und ärgere mich jetzt eben nicht zu Tode, weil ich es eben tatsächlich nicht ändern kann.
Und schenke meine Energie dem Patienten.
Ja, zum Beispiel. Das wäre also, ne, positiv zu sein in der Situation heißt nicht, entweder das eine oder das andere zu tun. Das heißt, entweder verändern oder akzeptieren. Beides kann, je nach Abwägung in der Situation, die sinnvollste Herangehensweise sein. Aber möglicherweise ist es ja sogar in Ihrem Berufsstand ein Anlass, mal drüber nachzudenken, sich eben generell noch besser zusammenzuschließen, vielleicht mehr Lobbyarbeit und Verbandsarbeit zu machen, wie das ja andere Berufsgruppen, die vielleicht eher von Männern dominiert sind, sehr erfolgreich tun. Also wir erleben das immer wieder, dass es einfach Berufsgruppen mit ganz unterschiedlicher Durchschlagskraft gibt. Und das hat viel damit zu tun, ob die Menschen in diesen Berufsgruppen eben eher sagen, ich kämpfe und ich will etwas erreichen, oder ob sie vielleicht eher dazu neigen zu sagen, ich akzeptiere mal die Situation so, wie sie ist.
Frau Vlodarek.
Ja, also ich finde dieses davon auszugehen, sich anzuschauen, was ist, also zu akzeptieren, wie ist der Status quo, und dann zu entscheiden, genau wie Herr Kadisch auch sagt, was will ich jetzt tun? Und wenn das Kämpfen nichts nützt, dann ist auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, dass man sich dann zusammenschließt, beziehungsweise sich jetzt in anderen Fall auch Hilfe und Unterstützung holt. Das fällt gar nicht so leicht, jetzt im Fall von Frau Wegartner vielleicht schon, aber viele Menschen sind auch zu scheu, zu schüchtern oder wollen nicht dankbar sein müssen, nicht bitten müssen. Aber das ist eben sehr wichtig, dass wir dann auch wagen, uns andere anzusprechen, die uns da unterstützen und helfen können.
Frau Wegartner, können Sie sich vorstellen, dass das die Lehre sein wird, die Sie ziehen aus dieser Zeit, dass Sie sagen, mit Ihrem Team gemeinsam, jetzt werden mal die andere Seiten aufgezogen, jetzt gehen wir mal zu unserem Verband und jetzt machen wir uns stark oder wir sorgen dafür, dass unsere Lobby stärker wird?
Also ich wüsste nicht, wie das dann funktionieren soll. Also ich meine, wenn man Online-Petitionen schaltet und die an die Regierung schickt, wenn man E-Mails in Gruppen stellt und alle Therapeuten, die man kennt, E-Mails hinschicken. Ja, ich meine, was soll man noch machen irgendwie? Und ja, das ist jetzt einfach so der Stand der Dinge und wir arbeiten mit dem, was wir haben einfach.
Herr Kalisch, Sie hatten ja eben schon so mal so eine Zukunft.
Ja, genau. Ja, ich möchte sehr gern was dazu sagen.
Ja, bitte.
Ich habe einen ähnlichen Fall neulich in einem Kreis oder durch eine Hebammenbekannte kennengelernt. Die hatten ja zuletzt auch Probleme, da ging es um den Versicherungsschutz und da ist durchaus auch die Existenz dieser Berufsgruppe bedroht. Die haben dann diskutiert, wie sie damit umgehen. Und es kam der Vorschlag auf, dass man sich, wie es andere Berufsgruppen machen, ja vielleicht auch professionelle Hilfe in der Lobbyarbeit, in der Kampagnenarbeit holen könnte. Ja, dass man vielleicht auch mal jemanden einstellt von dem Geld, was man da zusammen hat im Verband, der einem dabei hilft. Und dann bin ich fast auf dem Boden zusammengebrochen, als ich gehört habe, dass die Damen zu dem Schluss kamen, ach, das können wir doch auch selbst. Und warum sollen wir denn sowas machen? In anderen Berufsgruppen ist es völlig selbstverständlich und die nutzen alle Möglichkeiten aus. Und ich sehe das jetzt auch an Frau Wegartner, dass sie quasi schon viel zu früh die Segel streicht und aufgibt. Und ich glaube, dass es da noch ganz, ganz viel Raum nach oben gibt.
Ja, und außerdem, die Politiker sind unsere Dienstleister, wir sind die Wähler. Also ich kann Ihnen da wirklich nur raten, nerven Sie weiter. Ja, und warum nicht auch mit professioneller Unterstützung?
Und nehmen Sie Kontakt auf, Frau Wegkartner, mit Raphael Kalisch und Eva Vlodarek. Oder lesen Sie Ihre Bücher.
Ja,
das Buch von Herrn Kalisch.
Kämpfen Sie.
Ich sage gerne nochmal den Titel von Herrn Kalisch, Der resiliente Mensch, oder aber auch von Frau Vlodarek. Sie haben so viele Bücher geschrieben. Sollen wir mal das Glück nehmen? Vertage nicht dein Glück.
Nein, das ist gerade vergriffen. Mir wäre am allerliebsten, wenn Sie auf meinen YouTube-Kanal Dr. Vlodarek Live Coaching verweisen, weil ich da nämlich ganz zu aller unterschiedlichen Themen dieses Lebens ganz handfeste Tipps gebe.
Ich hoffe sehr, dass das hilft, Lena Wegartner, und danke Ihnen sehr für den Anruf aus Bamberg. Karin Schwalm ruft an aus Marburg. Guten Morgen, Frau Schwalm.
Einen schönen guten Morgen in die Runde auch und danke, dass Sie mich dran nehmen. Und ich würde gern meiner Vorrednerin noch zurufen wollen, bitte weiter nerven und viel Glück.
Das wird Frau Wegartner gerne hören. Schön. Frau Schwalm, wie halten Sie es in Krisenzeiten?
Also, was mich momentan stärkt, ist die Tatsache, dass sich das Wir erweitert. Man sieht ganz deutlich, dass die Menschen auf ihre Nachbarn schauen, auf ihre Freunde, dass sie helfen. Bei uns um die Ecke an der Bushaltestelle hängen 6 Zettel in verschiedenen Sprachen, wo Hilfe angeboten wird. Und hier in Marburg ist insbesondere im Augenblick ganz viel Aktivität in Bezug auf die Geflüchteten auf der Insel Lesbos. Wir beschäftigen uns, wie ich finde, viel zu viel mit uns und vergessen so ein bisschen, dass andere Menschen in ganz elenden Situationen überleben müssen. Wir hatten am Sonntag hier in Marburg eine Aktion mit Seebrücke zusammen. Mhm. Ich selbst bin engagiert in der Initiative 200 nach Marburg. Unser OB sagt schon lange, wir können aufnehmen, aber wir kriegen keine zusätzlich Geflüchteten hier nach Marburg. Und ich finde, wir können diese Kinder und diese Menschen nicht vergessen. Und nur 50 Kinder zu holen, nächste Woche, das ist wirklich eine Zahl, da schäme ich mich. Ich finde, das geht nicht. Es muss weitergehen. Die Menschen müssen dort herausgeholt werden. Und auch das ganze Lager muss evakuiert werden.
Also Sie freuen sich so über dieses gemeinsame Wir, über die Solidarität, Frau Schwalm.
Ja.
Haben Sie den Eindruck, dass die zugenommen hat in den letzten Wochen und Monaten? Oder sind so in Ihrer Region, in Marburg, in Ihren Kreisen sowieso unheimlich viele Leute so aktiv, wie Sie das sind?
Also Marburg ist ein tolles Pflaster. Hier sind viele Menschen aktiv, das ist richtig. Aber ich registriere, dass die Solidarität, der Wille zu helfen, die Nachfrage deutlich zugenommen hat. Und das ist das, was mich stärkt. Also immer nur an mich zu denken, ich, das ist mir viel zu wenig. Ich merke immer wieder, ich bin die älteste von 4 Töchtern. Was mich stärkt, ist ein Wir, dass wir wirklich gemeinsam handeln für alle Menschen zusammen, um die Fürsorge aller auch zu stärken. Und das tut mir ungeheuer gut und das hilft mir prima über diese Krise.
Frau Vlodarek, wenn wir da mal in die Zukunft gucken, könnten Sie sich vorstellen, dass das, was Frau Schwalm erlebt, dass das alles trägt, dass das weiter so gehen wird? Also dieses Gemeinschaftsgefühl, was ja viele von uns erleben, nicht alle, aber viele, diese unglaubliche Hilfsbereitschaft, wird uns das in dieser Gesellschaft erhalten bleiben?
Ja, da bin ich ziemlich sicher. Also es ist so, dass diese Zeit ja nicht nur Schlimmes hervorbringt, sondern auch Werte ganz neu bewerten lässt. Und ich bin sicher, dass das, was wir jetzt erleben, diese Hilfsbereitschaft, dieses Füreinander-Dasein und auch dieses respektvoll miteinander umgehen, also eben wirklich 2 Meter Abstand zu nehmen, das wird sich, also natürlich nicht der Abstand, das soll sich nicht halten, aber diese Hilfsbereitschaft, dieses Füreinander-Dasein, sein. Ich glaube, das werden wir nie vergessen. Und und ich finde es auch ganz gut, wenn das noch eben weiter ausgebreitet wird und sich weiterhält.
Herr Kalisch, wenn wir da mal auf die Arbeit gucken, wie wird sich denn unter Umständen die Arbeitswelt verändern? Also wenn wir mal so ein Zukunftsszenario durchspielen, es könnte ja sein, dass Arbeitgeber, also es bröckelt ordentlich in der Wirtschaft, viele haben auch absolute Existenzängste. Es könnte doch sein, dass Arbeitgeber so unter Druck stehen, dass sie den an ihren Beschäftigten auslassen und dass es dann ziemlich eng wird.
Ja, wir erleben das ja jetzt schon, dass also beispielsweise Aufträge an Speditionen dann eben an den günstigstbietenden weitergegeben werden. Das sind dann zum Teil osteuropäische Flotten, die bei uns hier parken. Und dass tatsächlich jetzt Brummifahrer, von denen wir ja sagen, die sind so wahnsinnig relevant, dass die jetzt zu sehr niedrigen Preisen teilweise arbeiten müssen oder einfach bis zur Erschöpfung fahren müssen. Also wir erleben jetzt auch schon diese Fälle von Gruppenegoismus. Und das ist eigentlich das, was mir ganz, ganz große Sorgen bereitet. Dieses Wir-Gefühl, von dem wir jetzt sprechen und das ich auch toll finde und das, über das ich sehr glücklich bin, das hat ja seine Grenzen. Das dehnt sich eben offenbar nicht auf die Flüchtlinge aus in Lesbos, wie Frau Schwalm uns berichtet hat. Ich bin ähnlich entsetzt wie Sie. Und die Gefahr besteht eben jetzt, die Krise beginnt eigentlich erst. Ja. Die Krise beginnt jetzt mit den wirtschaftlichen Folgeschäden und die Gefahr besteht jetzt, dass wir eben wieder in Gruppen zerfallen, die dann vielleicht innerhalb der Gruppe ein starkes Wir-Gefühl haben, weil sie sich zusammenschließen, dass aber dieses gesellschaftliche Wir darüber verloren geht. Also ich rede von Verteilungskämpfen und ich glaube, die Frage, wie wir als Gesellschaft aus dieser Krise hervorgehen, die stellt sich jetzt eigentlich erst. Bisher war alles klar, bisher hat man gemacht, was zu tun war, außer ein paar Verschwörungstheoretikern hat es niemand wirklich bezweifelt. Jetzt fängt die Frage an, müssen wir nicht schon bald öffnen, müssen wir nicht der Wirtschaft helfen, wie geht es in verschiedenen Berufsgruppen, sind wir denn ausreichend solidarisch mit den verschiedenen Berufsgruppen? Und die Nagelprobe ist jetzt, denke ich, die kommt jetzt in den nächsten paar Wochen. Man kann nur hoffen, dass dieses Osterfest vielleicht so ein bisschen was einen Geist ausstrahlt, dass wir das eben eher, wie Frau Henning das vorher gesagt hat, im Geist der Nächstenliebe tun, als im Geist der Konkurrenz.
Frau Schwalm, wie sehen Sie das? Könnte es sein, dass die Verteilungskämpfe, von denen Herr Kalisch gerade gesprochen hat, wirklich auch die Geflüchteten treffen? Also dass die diejenigen sein werden, die hinten runterfallen? Oder bleiben Sie optimistisch und sagen, nein, wir werden helfen, wir müssen helfen?
Also ich bleibe optimistisch, wir müssen helfen, es gibt dazu gar keine Alternative. Und was die Verteilungskämpfe angeht, sollten sich alle, die auf einem niedrigen Level leben müssen, zusammentun, um sich das Geld zu holen, was oben seit Jahren angehäuft wird. Wir haben eine Schieflage und es wird um Verteilung gesprochen werden müssen, aber die muss von oben zurück nach unten gehen. Das ist meine Vorstellung von Verteilung. Und ansonsten hoffe ich ganz intensiv, dass ich diese Erfahrung, eigentlich sehnen sich die Menschen nach einem Wir, dass diese Erfahrung, die viele ja jetzt machen können, sich weiterhält. Und es gibt ja auch dazu eigentlich gar keine Alternative. Wir haben hier einen Planeten, wir sind Menschen auf diesem einen Planeten und wir müssen das zusammen durchstehen, egal was kommt.
Und das erfahren wir nie mehr als jetzt im Moment gerade, dass wir wirklich eine Welt sind, weil dieses Virus zeigt uns das, dass wir nicht irgendwie uns abschotten können, sondern es wandert durch alle Nationen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir nicht vergessen werden. Da bin ich zutiefst optimistisch.
Frau Schwalm, ich danke Ihnen sehr für Ihren Appell aus Marburg und dafür, dass Sie Ihre positiven Erfahrungen mit uns geteilt haben. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Wiederhören.
Und in Berlin wartet Reinhard Kobosil. Schönen guten Morgen, Herr Kobosil.
Ja, guten Morgen. Also hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie gut und wir sind gespannt auf Ihre Strategien.
Ja, Strategie ist gut. Habe ich auch nicht die richtige Strategie. Habe ich auch nicht. Ich kann zu dem, was
richtig
ich,
und falsch gibt es wahrscheinlich gar nicht, sondern nur Strategie. Erzählen
ja,
Sie mal.
Ja. Also neben dem Gesagten, was alles schon aufgeführt worden ist, Rituale, Religion und diese Punkte, die sind natürlich alle sehr wichtig und hilfreich. Aber es gibt natürlich auch Atheisten, die haben beispielsweise diese Möglichkeit, zurückzugreifen auf die Religion nicht. Und da kann ich eigentlich jedem empfehlen, zur Literatur zu greifen und sich da in gewisser Form Beruhigung zu schaffen und Ausgleich. Da gibt es ja viele, die über das sich selbst genug sein geschrieben haben, wie Schopenhauer oder Nietzsche. Und da sind viele Punkte, die einem wieder runterbringen und beruhigen, um nicht wahnsinnig zu werden bei diesen ganzen Meldungen, die jetzt über uns hereinbrechen.
Wunderbarer Tipp bei Deutschlandfunk Kultur.
Ja, oh ja.
Sie rennen offene Türen rein.
Darf ich noch was anhängen?
Ja, möchte ich auch.
Ich würde gerne die Pest empfehlen von Albert Camus. Das ist dann sozusagen für die Atheisten.
Ja. Nee, ich habe auch gut. noch Buch der Stunde. Noch was anderes. Und zwar kann ich in dem Punkt sehr die Stoiker empfehlen, also Marc Aurel und Epiktet. Und gerade Epiktet, der ja ein antiker Philosoph ist, der hat gesagt, nicht wie die Dinge sind, ist entscheidend, sondern wie wir sie sehen. Und das kann man sich wirklich zu Herzen nehmen und sich zu überlegen, kann ich vielleicht eine andere Sichtweise auf diese ganze Krise bekommen.
Herr Kobusil, was empfehlen Sie denn? Was lesen Sie denn gerade aktuell?
Naja, ich bin Hobbyphilosoph. Ich beruhige mich gerade, wenn es auch um dieses Thema Endlichkeit geht, mit Seneca zum Beispiel.
Mhm. Er hat ja, viele, auch Stoiker, ja.
Ja, viele tolle Hinweise dazu gegeben. Und also wie gesagt, es sind ja, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt so ein bisschen skeptisch auch bin, was die Dramaturgie dieser Krise anbelangt. Ich muss auch jetzt, ich glaube nicht, dass es so dramatisch ist, aber es ist auf alle Fälle, es ist auf alle Fälle eine Möglichkeit, um in solche Krisensituationen zu testen. Mhm. Und auch was eben gerade genannt worden ist, alles diese Schieflagen in die Schere zwischen Arm und Reich, das sind jetzt super Möglichkeiten, um etwas zu verändern. Allerdings, wie es auch schon angesprochen worden ist, zu viel Angstverbreitung ist auch nicht positiv für die Seele eines Menschen. Und deshalb muss man auch skeptisch sein, muss man sich auch ein bisschen informieren auf alternativen Informationskanälen, dass wir jetzt nicht gleich alle sterben werden und dass das eben doch etwas dramatisiert wird.
Herr Kobusil, lesen Sie denn die alten Philosophen stillvergnügt für sich alleine oder machen Sie per FaceTime, teilen Sie das per FaceTime mit anderen oder machen Sie Videokonferenzen mit Freunden, sodass Sie sich austauschen können? Wie lesen Sie?
Also ich lese, wenn diese Situation, die soziale Einschneidungen existieren, dann lese ich für mich allein. Mhm. Aber ich tausche mich auch aus mit Menschen, die eben selber auch in dieser Richtung unterwegs sind und ebenfalls lesen und im Gespräch. Und da ist natürlich eine unheimliche, so ein Glücksgefühl, oder so ein Hype, wenn man sieht, auch anderen geht es ähnlich und man kann sich darüber austauschen und kann feststellen, kann sich beruhigen, wie gesagt, ganz wesentlich.
Da fragen wir mal den Neurowissenschaftler Kalisch. Das ist ja schön, was Herr Kobusil gerade beschrieben hat. Man hat auf einmal so ein Glücksgefühl. Was passiert eigentlich bei uns? Was passiert bei Herrn Kobusil, wenn der alte Philosophen liest und auf einmal denkt, ach, ist das schön? Also im Kopf.
Ja, es gibt... Ich weiß natürlich nicht genau, was bei Herrn Kobusil im Kopf passiert, auch wenn ich Neurowissenschaftler bin. Aber vielleicht teilt er mit mir diese Erfahrung. Ich habe eine Einsicht oder ich lese etwas und sehe, dass das auf meine Situation zutrifft, dass ich das auf einmal mit was anderem verbinden kann. Ich glaube, das ist etwas, was jeden suchenden Menschen, der neugierig ist, verbindet und was jeder kennt aus diesem Studium der Literatur. Oder wenn sich dann auf einmal eine andere Perspektive öffnet oder Dinge zusammenfügen. Jetzt könnte ich aus der Neurowissenschaft anführen, dass wir Hinweise darauf haben, dass das tatsächlich mit der Ausschüttung eines sogenannten Neurotransmitters, eines Botenstoffs im Gehirn, Dopamin, zu tun hat, der eigentlich immer ausgeschüttet wird, wenn wir solche Einsichts- oder Erfolgserlebnisse haben, wenn wir auf einmal sozusagen was Neues lernen. Mhm. Solche Einsichten scheinen tatsächlich oder solche Lernprozesse scheinen ganz grundsätzlich wahrscheinlich auch in der Resilienz, in der Krisenbewältigung eine Rolle zu spielen. Wenn ich zum Beispiel entdecke, ach, da ist etwas, das hat mir immer Angst gemacht, das habe ich immer gefürchtet und jetzt merke ich, ich brauche eigentlich gar nicht so viel Angst davor zu haben. Ich entwickle eine neue Perspektive. Ja, wir reden immer wieder über dieses, eigentlich die ganzen zwei Stunden schon über Neu- und Umbewertung, also etwas anders zu sehen, etwas zu erkennen, dass man etwas bewältigen kann, dass etwas anders ist. Dieses Lernerlebnis hat wahrscheinlich ganz viel auch damit zu tun, dass tatsächlich diese Schaltkreise unseres Belohnungssystems mit diesem Transmitter Dopamin gut funktionieren, aktiv sind und in dieser Situation dann auch tatsächlich aktiv werden. Das sind ganz wichtige basale Lernprozesse letztendlich.
Ja. Ne? Frau Vlodarek.
Ja, also ich kann das ein bisschen von anderer Seite noch unterstützen. Und zwar ist es für uns sehr wichtig, Vorbilder zu haben. Also zu wissen, wie andere Menschen Krisen bewältigt haben. Und da ist zum Beispiel ein Tipp, eben außer den alten Philosophen, dass man zum Beispiel Biografien liest. Hm. Denn es ist so, in jedem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Und auch bei denen, wo man denkt, die haben wirklich nur das Glück gepachtet, die sind mit dem goldenen Löffel geboren, auch die haben ihre Krisen, auch wenn das nicht so sichtbar ist. Und es gibt ja nicht umsonst auch den Spruch, unter jedem Dach ein Ach. Und von daher ist das sehr interessant, vielleicht auch von Bekannten, von prominenten Menschen oder auch von Menschen, die etwas erreicht haben, deren Lebenserfahrungen zu lesen und mitzubekommen, die haben es auch überlebt und die haben nicht nachgelassen. Also ich finde das sehr ermutigend, eben auch Biografien zu lesen.
Oder man hört auf Reinhard Kobusil und holt sich da seine Anregungen. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben, Herr Kobusil.
Danke.
Und wir läuten die letzte Runde ein, 0800 22 54 22 54 bei Deutschlandfunk Kultur zum Thema Krisenzeiten trotzen. Gerne auch noch rasch eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Claudia Gnädinger hat uns eine Mail dazu geschickt. Ihre Methode: kein Fernsehen, diese Bilder- und Informationsflut zieht mich runter. Ich höre Radio, sehr gut, und informiere mich hier oder suche ganz gezielt mal was im Web. Rudern in den Sonnenuntergang. Ich lebe direkt am Bodensee und da alle Häfen geschlossen sind, kann ich täglich ganz alleine den glatten, stillen, unglaublich friedlichen See genießen. Das gibt viel Kraft. Picknick mit meiner Schwester auf Ab. Und mit Anstand. Dankeschön dafür, Claudia Gnädinger. Und wir gehen noch zu Bärbel Rehbein. Guten Morgen, Frau Rehbein.
Hallo, guten Morgen. Ich habe so einen Dreischritt für mich entwickelt. Ich hatte Zeit genug, hier zu warten und was aufzuschreiben. Und das erste ist Danken und Mitgefühl. Das zweite ist Informieren. Das dritte ist Lernen. Mhm. Danken will ich auch Frau Lodarek. Die hat mir mitgegeben, dass ich jeden Tag etwas finden kann und mich entscheiden kann dafür, dass ich mich freue über etwas. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren und das ist eine gute Empfehlung.
Ja. War das schon der Punkt Lernen? Ist es das, was
Nein,
Sie zum Beispiel durch uns?
Danke.
Ach so, das ist noch
ich danke.
Danke,
Frau Blodarek.
Ja,
gerne.
Das ist noch Danken und Mitgefühl. Ja. Also an die denken, denen es schlechter geht tatsächlich. Ich habe Kontakt nach Amerika und meine amerikanischen Freunde sind entsetzt und bedrückt und verzweifelt. Mhm. Und da bin ich einfach sowohl dankbar, dass es mir hier so gut geht und andererseits denke ich und bete ich auch für die, denen es nicht so gut geht.
Dann haben wir den Punkt Informieren.
Informieren, ja. Ich habe noch Tschernobyl so erlebt, dass ich kleine Kinder hatte und ich habe am Fernseher gehangen, damals gab es nichts anderes. Ich habe die Informationen aufgenommen, ich habe dafür Regeln für mich und meine Kinder entwickelt und aber auch, sagen wir mal, die Informationen kritisch aufzunehmen. Das heißt, ich bin hier auch in Qualitätsmedien dabei, in den öffentlich-rechtlichen. Ich gucke mir auch die Pressekonferenzen an. Ich mache das auch als Coach. Es ist ja sehr interessant, was die Leute nicht sagen, wo Widersprüche sind, aber nicht besprochen werden.
Ja, Frau Rehbein, was ich jetzt leider sagen muss, ist, dass gleich die Sendung zu Ende ist. Aha. Deshalb möchte ich unbedingt noch Ihren dritten Punkt Lernen erfahren, bitte.
Also die Menschen lernen, reagieren ganz unterschiedlich und ich lerne, mich darauf einzulassen.
Aha.
Also ich bewerte jetzt nicht mehr, sondern akzeptiere das, was meine Freundin mir entgegenbringen. Eine braucht diesen Abstand, die andere jenen. Es gibt welche, die wir umarmen uns.
Ja.
Und ich lerne bei mir. Ich ärgere mich sonst sehr viel darum, wie Leute also dumm mit Informationen umgehen.
Ja.
Und ich werde viel toleranter.
Herr Kalisch, Dankeschön, Frau Rehbein. Was ist Ihre Lehre aus dieser Krisenzeit? Ist das eine gute Zeit, eine gute Chance für die Prävention, also vorzubeugen und Menschen vor krankhaften Stressreaktionen zu schützen? Was denken Sie?
Ja, das ist eine sehr gute Chance. Ich würde mich tatsächlich auch freuen, wenn Frau Rehbein vielleicht tatsächlich nach der Sendung auf ihre Webseite geht und dort uns ihre Tipps in der Studie verrät. Darauf sind wir ja angewiesen. Ja. Mir ist jetzt aber doch etwas in den verbleibenden Zeit ganz wichtig. Ich entschuldige mich, wenn ich nicht direkt auf Ihre Frage antworte. Es gibt Menschen, es ist eine Gruppe, um die wir uns jetzt doch ganz besonders Sorgen machen, die eben eine Anfälligkeit haben für Angst- und Depressionserkrankungen. Und diese Menschen neigen häufig besonders dazu, sich überzuinformieren und dann auch in Schleifen, in Grübelschleifen zu verfallen, also praktisch sich mit nichts anderem mehr zu beschäftigen. Und da ist wirklich ein ganz dringender Tipp, wenn uns solche Menschen zuhören, rationieren Sie Ihre Informationsaufnahme, nehmen Sie sich kleine Zeitfenster, 1 von 5 Minuten am Morgen, 1 vom Abend, beschränken Sie sich darauf und in der Restzeit suchen Sie sich ganz, ganz gezielt positive Informationen, schließen Sie sich mit anderen Menschen zusammen, mit positiven Menschen, vermeiden Sie die negativen, haben Sie keine Scham, denken Sie nicht, Positivität ist etwas, was ich nicht kann oder was doof ist, was ich mir jetzt nicht erlauben kann. Versuchen Sie sich so gut es geht dazu zu zwingen und rationieren Sie bitte Ihre Informationsaufnahme und tun Sie alles, um eben in ein positives Fahrwasser zu kommen.
Frau Vlodarek, noch?
Ja, also ich möchte kurz einmal zusammenfassend sagen, dass wir das jetzt, diese Isolation und alles, was passiert, nicht als innere Folter nehmen, sondern als eine Chance zur Weiterentwicklung sehen. Und das Zweite ist, da möchte ich noch einen ganz praktischen Tipp geben, nämlich schreiben Sie sich Ihren ganzen Stress und Ihre ganzen Kummer von der Seele. Da gibt es im Sinne von Tagebuch im Grunde genommen.
Ich danke Ihnen allen sehr, der Psychologin Eva Vlodarek, dem Resilienzforscher Raphael Kalisch und unserer letzten Anruferin Bärbel Rehbein. Fröhliche Ostern, ganz herzlichen Dank für diese tollen Tipps.